Herzlich willkommen zur Folge 9 von Liefern und Liefern. Das ist unser monatlicher Podcast Business Talk unkonventionell. Es gibt wenige Themen, die die gegensätzlichen Lager so in Ekstase oder in Rage bringen können, wie das Thema Diversität. Für die einen ist Diversity ein Grundpfeiler von zukunftsfähiger Führung. Für die anderen beinhaltet es eher einengende und antiliberale Frauenquote. In der heutigen Folge 9 im Dezember gehen wir mit der Priska Burkhardt dem Phänomen Diversität in Unternehmen auf den Grund. Wir wollen wissen, was wahre Diversität bedeutet und was eben nicht, welche Leadership-Kompetenzen die Spreu vom Weizen trennen und wie man Diversity-Washing auf einen Blick erkennen kann. Jetzt bei mir ist Priska Burkhardt. Herzlich willkommen, schön bist du da. Stell dich doch kurz selber vor.
Besten Dank, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Priska Burkhardt. Ich habe selber lange in der Tech-Branche geschafft, fast über 15 Jahre lang, und bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig unterwegs und fokussiere mich vor allem darum, Frauen zu unterstützen, in die Tech-Branche einzusteigen, aber auch Unternehmen dabei zu helfen, dass sie ihre Tech-Teams diversifizieren können.
Mhm. Ich frage meine Gäste am Anfang immer, was sie so auf dem Weg hierher inspiriert hat. Hast du da gerade irgendetwas Spontanes?
Was mich inspiriert hat? ich glaube, täglich die Frauen kennenzulernen, die in der Tech-Branche schon arbeiten und was die alles Erfolg haben, was sie alles erreicht haben, ihre Ziele, das ist das, was mich immer wieder inspiriert. Und auch die vielen Technologien, die wir heute tagtäglich nutzen, wo wir zum Teil vielleicht gar nicht merken, dass wir sie nutzen, dass das eigentlich wirklich extrem wichtig wird sein für unser Leben und dass da alle daran beteiligt sein müssen, in der Technologiebranche. Ja.
Jetzt, gerade wenn es um Diversität geht, wie erklärst du an einem Familienfest, was du den ganzen Tag machst?
Das ist immer sehr schwer, da werde ich öfters gefragt. Aber ja, ich denke, also grundsätzlich geht es eigentlich wirklich darum, dass ich möchte, dass mehr verschiedene Leute in der Tech-Branche arbeiten. Und eben, was ich vorhin gesagt habe, Technologie wird heute für alle gemacht. Und um das zu erreichen, muss sie auch von allen gemacht werden. Mhm. Also wenn wir alle zusammen mit Technologie abholen, müssen wir sie auch von allen zusammen können, also muss sie erstellt werden.
Und jetzt zurück zu der Frage, wie erklärst du am Familienfest, was machst du?
Ich sage, auf der einen Seite helfe ich Frauen, die im Tech-Bereich wollen, mit Gespräch hauptsächlich, mit Coaching-Gespräch. Also sie kommen zu uns und fragen, ich möchte gerne in die Tech-Branche, was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich tue mit ihnen das anschauen, diskutieren, was interessiert sie, wie können sie jetzt in dem entsprechenden Umfeld etwas für sich finden. Mhm. Und auf der anderen Seite rede ich mit Unternehmen, wo mir sagen, wir möchten gerne mehr Frauen für uns gewinnen. Was müssen wir machen, dass Frauen auf uns aufmerksam werden und dass sie sich bei uns bewerben werden für Stellen in der Tech-Branche oder Tech-Teams?
Man kann also sagen, du setzt dich ja für eine diversere Welt mit diverseren Unternehmen. Was bedeutet für dich Diversität?
Sehr vieles. Wir fokussieren jetzt uns hauptsächlich nur auf Gender Diversity, aber das ist natürlich ein Teil, wahrscheinlich einer der grösseren Teile, weil wir doch 50% Frauen, wenn nicht sogar überall über 50% Frauen in der Welt haben. Aber Diversität heisst vieles. Das ist auch Alter, das ist ethnischer Background, das ist Religion, das ist... Es kann ganz vieles sein, es kann Industrien sein, verschiedene Industrien, die in einer Firma wieder zusammenkommen. Mhm.
Und das ist ja eigentlich fast eher eine Berufung als einfach ein Beruf. Hat es irgendeinen Schlüsselmoment gegeben, oder wie bist du auf das Thema gekommen?
Ja, also ich habe mich vor 5 Jahren selbstständig gemacht und zum gleichen Zeitpunkt habe ich auch angefangen, eine Non-Profit-Organisation in der Schweiz aufzubauen, die heisst Girls in Tech. Das ist eine globale Organisation und wir haben dann das Chapter Switzerland aufgebaut gehabt. Und durch das sind wir eigentlich so ein bisschen bewusster geworden, was überhaupt in der Schweiz die Situation ist für Frauen in Tech. Ich selber habe zwar auch lange in der Tech-Branche geschafft, aber es war mir nie so bewusst gewesen, obwohl ich natürlich tagtäglich gemerkt habe, ich bin oft die einzige Frau in einem Meeting oder in einem Team. Aber was es dann wirklich bedeutet, als einzige Frau zu sein, auch für andere, ist mir dann erst durch den Aufbau der Community bewusst worden. Mhm. Und auch, was für Herausforderungen, dass wir da entgegenstehen. Oder wieso, dass das halt so ist, dass es noch nicht so viele Frauen hat in der Tech-Branche. Und das war dann so ein der Anfang, wo wir das anfangen aufbauen, also der Aha-Moment, wo wir dann plötzlich 30, 40 Frauen bei uns an den Events hatten, die das total spannend gefunden haben, ob wir jetzt da über AI, Blockchain und was auch immer reden, aber gleichzeitig nicht gewusst haben, wie kann ich jetzt selber in diesen Bereich hineinkommen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Muss ich jetzt wirklich nochmal an die ETH als Computer Science Studium machen, dass ich einen Platz in der Tech-Branche finde? Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Und das ist so für uns der Schlüsselmoment gewesen, wo wir gesagt haben, mit der Community allein werden wir es nicht schaffen. Da sind wir viel zu wenig stark, da müssen wir noch einen Schritt weitergehen und vor allem auch die Unternehmen einbinden in diesem Prozess.
Jetzt, du hast es vorher auch gesagt, mehrheitlich ist ja vor allem von dieser Frauenquote gedreht oder einfach von der Frauenförderung. Welche andere Aspekte neben dem Geschlecht sind denn gerade für die unternehmerische Diversität sinnvoll? Was glaubst du, wo sind da auch die positiven Einflüsse?
Es sind sicher auch die ganzen Soft Skills, die man mit einbeziehen muss. Also das ist natürlich auch geschlechtsunabhängig, wer welche Soft Skills hat. Und die werden mit der Zeit immer wichtiger werden in Zukunft. Es sind nicht mehr die Hard Skills. Also kann jetzt jemand wirklich stundenlang programmieren oder nicht. Es wird sehr viel immer automatisierter. Aber die Frage ist wichtiger, was macht Sinn zum Automatisieren? Wo kann man wirklich einen Mehrwert schaffen mit Automatisierung? Und für das braucht man die entsprechenden Soft Skills. Auch das kreative Problemlösen ist etwas Wichtiges. Und das ist noch der zusätzliche Aspekt in der Diversität.
Welche Soft Skills bringen jetzt besonders die Frauen mit und die Frauen in die Tech-Branche, deiner Meinung nach?
Alles, was eigentlich so ein bisschen mit Empathie zu tun hat, was mit der Interaktion mit Menschen zu tun hat, das Verständnis fürs Gegenüber, was braucht ein Kunde wirklich, was ist wichtig für einen Kunden. Also vor allem in diesem Bereich sieht man, dass Frauen dort gewisse Stärken haben. Also, es wäre jetzt natürlich auch wieder mein Bias, wenn ich sage, ja, das ist typisch Frau. Es gibt sicher auch Männer, die diese Stärken haben. Aber ich glaube, das sind so das, was man immer wieder ein bisschen erlebt. Hat man jetzt sicher auch während der Pandemie gemerkt, wenn man so ein bisschen die Länder-Leaders angeschaut hat, da hat man oft gemerkt, dass Länder, die von Frauen geführt worden sind, eigentlich fast ein bisschen besser durch die Krise durchgekommen sind. Und das ist aufgrund von diesen also Soft Skills, Empathie, Verständnis fürs Gegenüber.
Wir haben es jetzt davon gehabt, auch von Frauenquote. Was denkst du, warum erhitzt das Thema Gemüter so stark? Oder hat es zumindest in den vergangenen Jahren?
Ja, ich habe auch heute immer noch Diskussionen zum Thema Frauenquote. Ich kenne auch sehr viele Frauen, die dagegen sind. Und ich denke, es erhitzt Gemüt, weil man dann wie das Gefühl hat, ja, dann werden die Frauen nur aufgrund von einem Merkmal, nämlich dass sie eine Frau sind, eingestellt und Männer werden da vernachlässigt, auch wenn sie die besseren Mitarbeitenden wären oder die besseren Kandidaten für eine Position. Und das habe ich oft jetzt auch schon erlebt, dass ich dann Freunde, Bekannte hatte, die mir dann gesagt haben, ich kann die Person nicht einstellen, weil es ein Mann war. Ich musste eine Frau einstellen. Und das ist natürlich der falsche Weg, um die Quote einzuführen, respektive umzusetzen dann auch in einer Firma, dass man das dann einfach nur durchzwängt und sagt, jetzt machen wir 40% Frauen und das muss jetzt einfach gemacht werden, alles andere ist egal. Und das ist natürlich der falsche Approach bei dieser Quote. Auf der anderen Seite glaube ich aber, ist eine Quote extrem wichtig, weil wenn man es nicht macht, dann kann man die Zahl nicht erhöhen. Für mich muss eine Quote, ich bin für Quote, wenn sie natürlich entsprechend sinnvoll umgesetzt wird. Und ich glaube, dass die Quote, wenn wir dann das erreicht haben, automatisch verschwindet. Also, dass man dann nicht mehr diskutiert, ah, jetzt müssen wir 40% Frauen haben, sondern dass es automatisch 40-50% Frauen werden sein.
Das heisst, du siehst das Problem nicht bei der Quote selber, sondern bei der Kreativlosigkeit dann von der Umsetzung. Oder?
Genau.
Kann man das so zusammenfassen? Wie kann denn heute eine Führungsperson Einfluss nehmen auf die Diversität im Unternehmen? Was gibt es da für Stellschrauben?
Also ich denke, ich muss zuerst mal verstehen, was ist überhaupt die Situation im Team innen? Also was ist die vorhandene Diversität? Ist überhaupt eine rum? Und wenn sie nicht rum ist, was sind die Gründe dafür, dass sie nicht rum ist? Also zu welchem Zeitpunkt findet man zum Beispiel keine Frauen im Anstellungsprozess? Ist das sehr früh? Das heisst, also wenn gar keine Einwände kommen von Frauen, oder passiert das innerhalb des Prozesses? Und das muss man, glaube ich, zuerst im ersten Moment verstehen und untersuchen, damit man nachher auch weiss, wo muss man dann den Hebel ansetzen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass so ein inclusives Environment geschaffen wird. Also, dass man sich wohlfühlt, egal was die Herkunft ist, welches Gender das man hat. Dass man wirklich jeder sich wohlfühlt in diesem Team innen und darf sich selber sein und auch sagen, was man denkt, ohne dass man für das abgestraft wird, auf irgendeine Art und Weise.
Du hast noch einen wichtigen Begriff eingeführt. Es gibt ja eigentlich heute nicht nur die Diversität, es gibt auch die Inklusion. Und das sind, ich glaube, zwei Begriffe, die sich bedingen, oder? Diversity ist schon mal das, was man ins Unternehmen reinbringt. Und Inklusion ist dann das, ja, wie die Leute sich dann dort fühlen und können bewegen.
Genau.
Das heisst, du bist auch Verfechterin von dem Duo Diversity and Inclusion. Gehen wir auf das Diversitätsthema noch stärker ein, ohne dass wir jetzt nur sagen, das Geschlechterthema anschauen. Wir haben ja unseren fiktiven Zuhörer, den Hans-Rudi Mückler, der erfolgreiches KMU führt. Er ist ein Freund von der Tradition und vom Altbewährten. Und wenn du ihn jetzt im Lift triffst, wie überzeugst du ihn von ein bisschen mehr Diversität?
Es ist ganz einfach. Also die Zahlen sprechen für sich. Man hat mehrere Untersuchungen gemacht, wo man hat können feststellen, dass diverse Teams produktiver sind. Sie kreieren das Produkt, das mehr Kunden anzieht, weil man natürlich durch das mehr Kunden ansprechen kann. Innovationskraft in einem diversen Team ist einiges höher, also bis zu 19% höher als bei homogenen Team. Durch das kann natürlich auch wieder mehr Revenue generiert werden. Und ich denke, das sind so ein bisschen die Schlagwörter, die man kann brauchen kann. Ich weiss aber, es ist auch, wenn man die Resultate hat, wenn man die Zahlen hat, ist es immer extrem schwer, das doch noch verständlich überzubringen oder jemanden davon zu überzeugen. Man muss es immer selber erfahren. Mhm. Und da geht es dann eigentlich wirklich einmal darum, zum verstehen, wer hat man eben im Team. Also wenn ich jetzt den KMU-Besitzer treffe, dass ich ihn einmal frage, wer er im Team hat, wie er seine Leute findet, was das für ihn bedeutet, dass wenn das Produkt nicht kann, verkauft werden kann. Und wirklich versuchen, dort abzuholen und auch zu verstehen, wieso dass man es heute nicht macht.
Mhm. Du hast es gerade angesprochen, das sind einmal die Sachen, die Forschung auf der positiven Seite zeigt. Es gibt natürlich auch die andere Kehrseite, wo man vielleicht sieht, dass in heterogenen Teams eben auch Kommunikation ineffizienter kann sein oder dass sich die Leute nicht gleich zugehörig fühlen und dadurch auch mehr Konflikte entstehen. Wie siehst du das? Was sind die Nachteile von einer sehr hohen Diversität?
Also ich glaube, es ist kein Nachteil. Die Frage ist, wie man es dann auch managen kann. Das ist eben dann das ganze Thema Inklusivität. Also man muss natürlich auch sicherstellen, dass wenn die Diversität vorhanden ist, eben, dass sich alle wohlfühlen. Und das ist eine Frage vom Leadership. Also wer ist der Leader von diesem Team? Wie tut der sich verhalten oder die gegenüber den Mitarbeitenden? Verstehen die, dass sie unterschiedliche Charaktere im Team haben und die entsprechend abholen können oder nicht? Also, ich denke, das ist vor allem der wichtige Punkt. Es ist kein Konflikt, aber es ist sicher eine Challenge, wo man sich bewusst werden muss und mit dem umgehen.
Was sind so die grössten Hürden auf dem Weg zu mehr Vielfalt? Was siehst du da in der Praxis?
Das ist unconscious bias, ganz klar für mich. Also man nimmt automatisch an, dass Frauen im Tech weniger gut sind, zum Beispiel. Oder dass sie schon im Kindesalter, sie können Mathe nicht so gut, was absolut nicht stimmt. Und ich glaube, das ist die grösste Hürde. Ich treffe praktisch täglich wieder so kleinere Situationen, wo ich merke, dass mein unconscious bias jetzt da redet und nicht wirklich bewusst feststellen, doch, das können auch andere Personen, es kommt nicht aufs Geschlecht drauf an, es kommt nicht aufs Alter drauf an, sondern dass man da die Vorurteile ableitet. Und ich glaube, das ist das grösste Problem, das wir heute haben.
Also Diversität fängt irgendwo im Kopf an und im Bewusstwerden. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Hans-Rudi Mückler, wenn er wissen will, wie divers er denn unterwegs ist, wie soll er das machen? Wie kann er das erheben? Ist es überhaupt erlaubt, zum Beispiel nach sexueller Orientierung oder nach Ethnie zu fragen? Wie macht er das?
Nein, das ist natürlich absolut nicht erlaubt. Also, ich denke auch so in einem Anstellungsgespräch, ich glaube, das sieht man immer wieder, dass Firmen das versuchen zu machen und dann geht das schon aus hinten raus und es kommt gross in den Medien. Und das ist also in dem Sinn nicht erlaubt. Ich glaube, Es geht vielleicht gar nicht darum, dass man das abfragt, aber dass man einfach im Team innen mal schaut, wer macht was, warum, wie arbeiten die Leute zusammen, wer bringt Ideen ein, wer bringt keine Ideen ein, wer sagt irgendetwas im Team-Meeting überhaupt. Also ich glaube, man kann stark einfach mal links und rechts schauen, was überhaupt passiert und feststellen, ja, ticket all gleich, gibt es zum Beispiel auch grosse Diskussionen bei bestimmten Themen und die müssen nicht schlecht sein, die können auch sehr gut sein, weil ich denke, wenn alle immer noch Ja und Amen sagen, dann hat man keine kreative Lösung gefunden, sondern man hat einfach den Konsens versucht zu finden. Und das kann nicht immer die beste Lösung sein. Und ich glaube, das ist, ohne jetzt mit Hilfe von aussen, ist das wahrscheinlich mal der erste Schritt, den man machen kann als Unternehmen.
Also du leistest jetzt den Blick auf ganz andere Facetten von der Diversität. Du redest vor allem auch von Kompetenzen und Fähigkeiten. Also vielfach wird in der Praxis nur so ein bisschen auf äußere Merkmale, sage ich jetzt, geschaut. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt, wo man da mitbekommt. Wenn wir jetzt an die Rekrutierung denken, um die Diversität zu beeinflussen, was sind dort Aspekte, die in einem Rekrutierungsprozess müssen aufgenommen werden, rausgenommen werden? Wie kann man die Diversität eigentlich auch schon im Prozess fördern?
Also man kann sich simpel einfach zuerst mal fragen, wo gehe ich überhaupt rekrutieren? Mhm. Also habe ich jetzt die letzten 10 Jahre immer die gleichen Tools gebraucht? Also das heisst, ich habe meine Ausschreibungen immer in der gleichen Zeitung oder auf den gleichen Plattformen ausgeschrieben. Ich habe zum Beispiel über meine eigenen Mitarbeiter immer nur rekrutiert. Das ist natürlich auch eine gewisse Anfälligkeit, dass man Diversität nicht hat, weil man meistens ja auch die gleichen Leute dann wieder anstellt, wenn man über die eigenen Mitarbeiter geht. Und dort kann man sicher mal anfangen, dass man sagt, okay, wir tun mal etwas Neues ausprobieren. Wir gehen an anderen Orten unsere Stellen ausschreiben. Wir werden aktiv, das machen immer mehr Unternehmen, Talent Acquisition oder Talent Sourcing, Active Talent Sourcing. Man kann auch dort mal ganz gezielt sagen, jetzt suchen wir nur Frauen über LinkedIn zum Beispiel. Wir gehen zu spezifischen Events, wo vor allem Frauen teilnehmen, wo man sich repräsentieren kann, wo man kann vor Ort sein, sich vernetzen mit denen. Ja, also ich denke, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss aber einfach auch Zeit nehmen, man muss auch bereit sein, etwas zu machen. So Sachen sind auch oft passiert, dass am Abend, vor allem Events, da kann man dann nicht einfach um 5 Uhr sagen, so, mein Job ist erledigt, ich gehe jetzt heim. Und wenn halt tagsüber kein Event stattfindet, ist mir das egal. Also muss man auch gewisse Flexibilität können zeigen und etwas Neues ausprobieren.
Wenn man Rekrutierung weiterdenken und in die Führungspositionen schauen. Was hast du das Gefühl, warum sehen die meisten Geschäftsleitungen ziemlich homogen aus? Oder auch Verwaltungsräte? Ich meine, da sieht man es meistens noch fast mehr.
Also ich glaube, in der Schweiz haben wir zwei grosse Probleme. Das eine ist, dass wir sehr traditionell denken. Also man hat immer noch das Gefühl, und ich merke das, sobald ich außerhalb der Stadt Zürich bin, eine Frau gehört zu Hause mit dem Kind, Familie. Das ist die Aufgabe von einer Frau, die muss nicht arbeiten gehen, die muss nicht in ein Büro gehen. Das ist aber ein sehr tief verankertes, traditionelles Bild. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch unser soziales Umfeld, das das nicht unterstützt. Also ich meine, wenn man nur schon anfängt bei unseren Schulen für Kinder bis in der Sekundarschule, die gehen am Morgen um 8 Uhr in die Schule, kommen um 12 Uhr heim, mit um 1:30 bis um 4 Uhr wieder in die Schule. Es ist fast unmöglich, dass man dann beide Erwachsenen älteren Teil können arbeiten, wenn nicht entsprechende Unterstützung da ist. Und wenn man dann Unterstützung nimmt, dann kostet die auch noch relativ viel Geld in der Schweiz. Und das ist natürlich dann für eine Frau sehr schwer, auch noch gleichzeitig eine Karriere aufzubauen. Und dann eben Traditionen auch wieder. Also man sieht immer wieder, wenn es in der Zeitung ein Thema gibt zu dem oder einen Artikel zu dem, dass es doch sehr viele Frauen gibt, die finden, als Frau soll man nicht arbeiten gehen. Also man hat Kinder, man bleibt daheim. Und das macht es dann natürlich auch schwer, wenn man auch immer so angefeindet wird von links und rechts. Wenn man dann findet, doch, ich kann arbeiten, ich finde das durchaus gut. Ich finde auch, Männer sollen mehr daheim bleiben, Männer sollen mehr Teilzeit arbeiten und sich um die Betreuung der Kinder kümmern. Das ist nicht ein reines Frauenthema.
Also eben, du sagst auch, es kommen nur schon zu wenig oben an, sozusagen, um in die Führungsgremien zu kommen.
Ja.
Ja. Jetzt hat die UBS zum Beispiel die Mitarbeitenden zu ihrer Ethnie befragt und natürlich ein bisschen viel Kritik müssen einstecken. Sollte man als Unternehmen die Daten überhaupt erheben oder wie hätte man das können besser machen, wenn man jetzt bei dir zuerst mal fragen gekommen wäre?
Ja, es ist schwer. Also ich glaube nicht, dass man die Daten erheben soll. Also die Frage ist, was haben sie damit erreichen, dass sie nachher können sagen, ah, toll, UBS, wir haben jetzt 10 verschiedene Ethnicity in unseren Unternehmen, toll, wir können ein Häkchen dahinter machen. Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, was ist überhaupt das Ziel von diesen Daten und das dann auch können kommunizieren gegenüber den Mitarbeitenden und auch gegen aussen, wieso dass man solche Daten sammelt. Das ist viel wichtiger, als dann einfach Daten sammeln. Und ich glaube, was ich einfach so von aussen mitbekommen habe, hat man das vielleicht nicht so ganz durchdacht. Ich glaube, es ist immer eine gute Absicht dahinter, Aber man hat wirklich nicht überlegt, was bedeutet das jetzt, wenn wir das machen, wenn wir die Fragen stellen und die Informationen bekommen.
Und dann auch noch extern kommunizieren. Es gibt noch einen spannenderen Fall, der noch ein bisschen pointierter ist, und zwar Boston Consulting Group. Die wird nämlich bis 2025 5% von der Belegschaft nicht heterosexuelle Orientierung haben. Macht das überhaupt Sinn, so eine positive Diskriminierung?
Nein, also ich finde das manchmal ein bisschen lustig. Das ist ja, wenn ich mir vorstelle, ich würde in ein Meeting hineinlaufen und zuerst mal ankündigen, ich bin homo- oder heterosexuell. Also das spielt gar keine Rolle. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn jemand eine andere sexuelle Orientierung hat, wird die Person innerhalb der Firma aufgrund von dem irgendwie am Ausüben von ihrer Arbeit oder von dem in der Performance anders beurteilt, irgendwie geschnitten, kann ihre Arbeit nicht machen. Das ist viel wichtiger, als dann zu sagen, ja, wir wollen jetzt so viel Prozent haben.
Mhm. Jetzt sind das Firmen, die anscheinend gemerkt haben, dass sie diverser werden oder das halt einfach wollen. Wie erkennt man es als Firma grundsätzlich? Also, dass man da nicht ein Problem, aber vielleicht eine Möglichkeit hat, diverser zu werden.
Ja, man schaut mal die Belegschaft an. Man redet mit der Belegschaft und schaut sich ein bisschen auch, was ich denke, interessant ist vielleicht auch, ein bisschen herauszufinden, was machen die Mitarbeiter vielleicht auch außerhalb der Arbeit. Also sind sie sportlich unterwegs, vielleicht weniger, was ist die Familiensituation. Vielleicht kann man auch mehr so ein bisschen über die Mitarbeitenden erfahren. Nicht im Sinn von jetzt eine Abfrage machen mit Daten sammeln, sondern sich einfach auch mal ein bisschen unterhalten mit denen und fragt, hey, was machst du gerne in deiner Freizeit? Was möchtest du zukünftig auch im Job erreichen? Dass man einfach ein bisschen rausgespürt, von wo kommen die, was machen sie? Ist dort wirklich ein gewisser Unterschied vorhanden oder nicht?
Mhm. Jetzt vielleicht auch wieder als Tipp für unseren Hans-Rudi Mückler. Was sind nach deiner Meinung, vielleicht hast du auch Forschungsresultate, also die drei potentesten Aspekte von Diversität, wo man sagen kann, wenn er diverser werden will, dann hat das, das und das am schnellsten den stärksten Einfluss. Also wo hat man den grössten Hebel? Ist das über das Geschlecht? Ist es irgendwo zu sagen, wir brauchen komplementäre Kompetenzen? Oder wo siehst du so die besten Stellschrauben?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, Geschlecht ist natürlich einfach, weil es sehr offensichtlich ist. Oder wenn man dann kann sagen, wir stellen x% anstellen und dann kann man Ende Jahr sagen, das Bild hat sich verändert, wir haben x%. Das ist natürlich etwas, das gegen aussen sehr offensichtlich ist.
Aber mir geht es auch noch um die Wirkung. Also, wo sagst du, wo hast du auch für das Unternehmen nachher den grössten Hebel? Gerade beim Geschlecht, du hast es vorhin gesagt, Frauen bringen vielleicht mehr die empathische Facette mit, haben eine andere Problemlösungsansätze. Welche Faktoren sind dort am potentesten? Schon das Geschlecht, zuerst einmal.
Ja,
weil es am meisten einen Blumenstrauß mitbringt, sage ich jetzt einmal, wo man vielleicht gegenüber einem Mann als Frau andere Vorteile hat oder andere Nachteile.
Ja, sicher. Aber das ist eben auch, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das der Fall ist. Natürlich kann man dann auch sagen, wenn man Frauen einstellt, aber die sich genau gleich verhalten und denken wie Männer, dann hat man natürlich am Ziel vorbeigeschossen. Also es muss dann schon auch überlegt werden, was für Fähigkeiten holt man rein, von wo kommen die Frauen, also was haben sie vorher gemacht, was für Rollen haben sie eingenommen vorher. Also ich denke, das sind auch noch Aspekte, die man mit einbeziehen
müsste. Okay. Also es geht, glaube ich, immer mehr in die Richtung, wenn ich dir so zulasse, dass du sagst, eigentlich muss man schauen, dass genau die fassbaren, objektiven Aspekte wie irrelevant werden, weil man eben sagt, wir suchen Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen, Eigenschaften, die einfach Heterogenität in unsere Teams bringen und egal über welchen Faktor die in unsere Firma kommen. Kann man das so zusammenfassen? Kommen wir noch zu deinen Engagements. Ihr habt ja bei TechFace Mission, dass ihr Frauen in die Tech-Branche bringt und auch dort Frauen zusammenbringt. Besteht da überhaupt auf beiden Seiten eine Nachfrage? Jetzt mal ganz provokativ fragen.
Sehr, ja. Also auf der Unternehmensseite definitiv. Ich glaube, das Thema wird immer bekannter. Das sieht man auch in den Medien, dass es immer mehr darauf geschaut wird. Aber auch auf der Frauenseite. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man nicht so darüber diskutiert. Ich treffe immer wieder Frauen an, die sich stark für die Tech-Industrie interessieren und wirklich sagen, ich möchte dort reingehen, ich weiss einfach nicht wie oder was gibt es für Optionen für mich. Oder welche Ausbildungen müsste ich jetzt machen, dass ich den Schritt kann wagen kann. Aber dort ist doch auch sehr ein starkes Bedürfnis vorhanden. Es ist aber auch ein Bedürfnis vorhanden, dass man sich vernetzen kann, dass man gewissen Support findet, dass man Sicherheit auch hat, wenn man den Schritt macht. Und dann ist halt oft auch so ein bisschen abschreckend, wenn man sieht, es hat nur Männer im Team oder in einer Firma, dass man dann das Gefühl hat, fühle ich mich vielleicht nicht so wohl, wenn ich dort nicht auch noch eine Kollegin habe, mhm, wo wir gleich uns austauschen können, weil wir halt etwa ähnlich oder gleich ticken.
Mhm. Und kommen die Frauen auf euch zu oder gehen ihr auf die Frauen zu?
Es ist ein bisschen beides. Also auf der einen Seite kommen sie sehr oft auf uns zu, weil sie halt einfach die Themen über Google suchen und finden, okay, ich möchte wissen, was kann ich da machen, Frauen in Tech, und dann kommen wir relativ früh dann auf und dann sehen sie, was wir machen und denken, cool, das würde ich, da würde ich mehr darüber erfahren, und können sich bei uns anmelden, kommen zum Coaching-Call über. Aber auf der anderen Seite tun wir natürlich auch auf Frauen zugehen mit verschiedenen Events oder Angeboten, wo wir sagen, hey, überlegt euch doch mal, wäre Tech nicht irgendetwas auch für euch? Wir können euch auf dem Weg begleiten mit bestimmten Programmen. Oder wir können einfach auch mal den ersten Anreiz schaffen, indem wir eine Konferenz zum Beispiel machen oder auch verschiedene Events promoten, die spezifisch für Frauen in der Tech-Industrie sind.
Was sind bei der Gründung und beim Aufbau so die anfänglichen Hürden gewesen, die grössten Hürden für euch?
Es sind sicher auch bei den Unternehmen, weil auf der einen Seite ist es immer so gewesen, ja, wir wollen mehr Frauen, also wir sind definitiv, ist ein wichtiges Thema für uns, aber auf der anderen Seite, wenn es dann darum gegangen ist, wir müssen da auch noch Geld in die Hand nehmen, dann ist dann oft so ein bisschen der Schritt zurückgekommen und so, das kostet etwas. Mhm. Und das, dort sind so die Hürden gewesen, wo man dann wirklich sagt, es kostet etwas, aber es bringt auch einen Benefit. Also, das ist wie in jedem anderen Business. Man muss zuerst das Material einkaufen, damit man das Produkt kann produzieren kann, das man dann wieder verkaufen kann. Bei Consulting-Firmen oder Firmen, die nichts produzieren, bei Service-Firmen, sind das natürlich Menschen, die das Wissen mit hineinbringen. Mhm.
Vielleicht für die Zuhörer, die noch nicht bei euch auf der Homepage waren, wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
Also bei uns ist es eigentlich so, auf der einen Seite haben wir so wie eine Mitgliedschaft, das heisst, man meldet sich bei uns an und ist dann so bei uns Mitglied, das heisst, sie kommen regelmäßig Updates über, was wir machen, sie kommen auch Vergünstigungen über für Events oder Kurse, die wir auch von unseren Partner-Communities anbieten. Und dann können sie eigentlich wirklich auch von Programmen profitieren, die wir haben. Also wir haben zum Beispiel das Full-Stack-Developer-Programm, wo wir Frauen begleiten, dass sie den Schritt machen können mit einem Bootcamp. Und anschliessend gibt es noch verschiedene Workshops. Wir helfen ihnen, einen Job zu finden. Wir sind jetzt auch gerade dran, noch Plattformen aufzubauen, dass sie ein Profil, ein eigenes Profil können kreieren können, wo dann nachher Unternehmen können direkt darauf suchen gehen, wenn sie sagen, wir möchten jetzt gerne mehr Frauen anstellen. Und sie können dann über die Plattform Kandidatinnen finden, basierend auf Skills und Expertise, wo ihnen dann allenfalls ins Team passt und können dann so Kontakt mit ihnen aufnehmen. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch ein Mentoring-Programm. Das heisst, wir unterstützen die Frauen, wenn sie sagen, ich brauche einen Mentor, ich möchte mich weiterentwickeln, ich würde gerne jemanden haben, der mich ein bisschen unterstützt. Dann können sie das bei uns anmelden und wir schauen dann in unserem Netzwerk, wer könnte da als Mentor, Mentorin gut passen mit der Erfahrung, und tun sie dann so mit verschiedenen Mentoren vernetzen.
Jetzt, wenn wir das Thema Diversität nochmal anschauen, wie sieht deine Wunschvorstellung aus in 10 Jahren? Quotenbericht, Themenrelevanz. Machst du mal einen Tour d'Horizon?
Genau, Quoten gibt es nicht mehr. Thema diskutieren wir schon lange nicht mehr. Also es wäre wirklich, ich sage immer, das Schönste für mich wäre, wenn es meine Firma in 10 Jahren nicht mehr gibt, weil dann habe ich das Ziel erreicht. Das wird aber leider nicht der Fall sein. Aber für mich wäre es wirklich das Ziel, dass man eine Umgebung hat in einer Firma oder einfach in der gesamten Industrie, wo man gar nicht darüber diskutiert, wer von wo kommt und wieso und weshalb, sondern dass man rein wirklich sagt, was sind die Fähigkeiten, die wir jetzt brauchen, um die Aufgaben, die wir haben, zu erfüllen. Und dann basierend auf Fähigkeiten und Erfahrungen sucht. Und dann wirklich auch in dem ganzen Rekrutierungsprozess die Frage nicht mehr gestellt wird, ist es eine Frau, ist es ein Mann, wie alt, was ist der ethnische Hintergrund, sondern dass man sich wirklich rein auf die Skills und Expertise kann fokussieren.
Und du hast es vorher gesagt, wenn es deine Firma nicht mehr gibt, was würdest du als Nächstes machen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Gender Diversity ist jetzt mal sicher eines der grossen Themen, aber ich glaube, es gibt dann immer noch in ganz vielen anderen Bereichen, wo man kann zum Thema Diversity Unterstützung anbieten. Mhm. Also eben ethnische oder auch wenn man von Menschen mit Behinderungen redet, also da gibt es auch ganz spannende Themenfelder, wo sehr viele Leute sich nicht bewusst sind, was das bedeutet, zu arbeiten mit Behinderung und was das im Alltag für einen bedeutet. Ich könnte mir das auch noch als spannendes Thema vorstellen. Aber wer weiß, passiert noch. Und sonst gehe ich selber wieder zurück in Tech, weil ich finde, es gibt so viel Spannendes, was gerade in der Tech-Branche passiert, so viele verschiedene Startups, Ideen, die rumfliegen, wo ich mich durchaus auch wieder drin sehe, ohne das Diversity-Thema, dass ich dort wieder mitwirken kann. Mhm.
Und fast zum Schluss jetzt noch vom Fragenteil, tust du mir da den Satz beenden. Diversität ist in der heutigen Zeit
enorm wichtig.
Gut, das war schnell und einfach, sehr gut. Wir kommen auf einen Artikel zurück, schnell. Das ist auch etwas für Techies, aber wir schauen, dass wir es für alle möglichst verständlich machen können. Und zwar geht es um Facebook oder Meta, wie sich Dachorganisation bald nennt. Und dort geht es ja auch um Zusammenarbeit mit Girls in Tech für die Weiterentwicklung von dem sogenannten Metaverse, das da kommt. Du bist ja bei Girls in Tech im Advisory Board. Und Frauen werden also in dieser Zusammenarbeit künftig unser Metaverse mitgestalten. Wie unterscheidet sich ein männlich und ein weiblich entwickeltes Metaverse?
Ich glaube, es unterscheidet sich dadurch, wo man den Fokus legt von den Funktionen, was ein Metaverse kann oder sollte können. Und da wird wahrscheinlich die Wichtigkeit, welche Funktion umgesetzt wird, unterschiedlich betrachtet von Mann und Frauen.
Also es ist nicht, wie der Code geschrieben ist, sagst du, da machen grundsätzlich alle gleich, sondern eher, was passiert in dieser Welt, auch Interaktion und so weiter, dass sich das wird unterscheiden.
Ja, genau.
Gut, dann haben wir noch eine Publikumsfrage bekommen. Wieso sind so wenig Frauen in der Tech-Branche und warum sind Frauen in anderen Branchen, zum Beispiel in der Pflege, übervertreten?
Ich habe in letzter Zeit viel etwas gehört, was mich erschüttert hat, aber es ist leider wahr, es geht ums Geld. Dort, wo viel Geld verdient werden kann, sieht man leider immer sehr oft, dass es male-dominated ist, also dass es mehr Männer gibt. Es ist sicher eine Begründung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch traditionelle Bilder, die wir in der Schweiz haben, was ich schon vorher angetönt habe. Ich habe auch schon erlebt, und das erst vor ein paar Jahren, dass eine Mutter mir gesagt hat, mit ihrer Tochter, ja, alles so Computersachen, sie interessiert die Tochter gar nicht. Und ich habe mich dann gefragt, ja, weiss sie das wirklich? Hat sie das die Tochter mal gefragt? Hat sie der Tochter einmal die Möglichkeit gegeben, sich mit dem auseinanderzusetzen? Oder ist das einfach ihre eigene Annahme, dass ein Mädchen nichts mit Tech zu tun hat? Mhm. Und ich denke, das sind Gründe im Moment, wo so ist, wo es dazu führt. Aber natürlich gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass wenn die Rollenbilder fehlen, dass wir haben sehr wenig Frauen in der Tech-Branche, wenn man über Tech nachdenkt, eben Facebook, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs. Wer sagt mir gerade einen Frauenname, wenn wir über Tech reden, der bekannt ist? Und das sind natürlich sehr wenig und die fehlen auch. Darum, wir müssen mehr Frauen haben, wir können nicht nur bei den Kindern anfangen, sondern wir müssen auf allen Levels anfangen und die Rollenbilder aufbauen. Mhm.
Gut, danke vielmals für den Teil. Dann kommen wir noch zu unserem Gegensatzpaar. Du wählst bitte immer eins aus, was für dich mehr zutrifft. Büro oder Homeoffice?
Büro.
Spontan oder planend?
Ich wäre gerne spontan, aber ich bin planend.
Business oder Joggingschuhe?
Joggingschuhe.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen?
Zukunft kennen.
Bauch oder Kopfentscheid?
Ich tendiere zu Bauch.
Okay. Was sind deine nächsten Schritte, deine nächsten unmittelbaren? Wohin verschlägt es dich oder was steht so an?
Ich glaube, also was wir nächstes Jahr werden, mehr einen Fokus darauf haben, ist wirklich enger mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Schauen, wie können wir gemeinsam das Problem lösen. Was ich immer wieder gehört habe in der letzten Zeit, ist auch, dass die Firmen den Bedarf haben, sich untereinander auszutauschen, herauszufinden, was machen die anderen, wo sind sie erfolgreich gewesen, mit der Diversität erhöhen, wo nicht. Und vor allem, wie können wir alle zusammen in einem Boot helfen, Diversität zu erhöhen, respektive mehr Frauen für die Tech-Branche zu gewinnen. Mhm.
Gibt es irgendetwas, was du aus diesen bisher 35 Minuten heute mitnimmst?
Ich glaube, es sind immer noch sehr viele Fragen offen, was das Thema angeht.
Was sind so zwei, drei Hauptpunkte, die du sagst, oder wo man da ansprechen könnte?
Dass man vielleicht immer noch nicht so genau weiss, was Diversity überhaupt bedeutet. Und dass es auch jede von uns betrifft, die in der Wirtschaft oder auch privat mit dem zu tun hat. Und dass man eigentlich wirklich jede Person sich dazu solche Gedanken macht. Mhm.
Gut, danke vielmals Priska für das Schlusswort. Danke vielmals, bist du gekommen, hast dir Zeit genommen. Ich mache noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge. Die gibt es dann bereits im neuen Jahr. Und zwar geht es um das Thema Hemd oder Unterhose. Wie sieht die Arbeit in der Zukunft aus? Bei uns ist der Samuel Dumelin, der ein ganz spannendes Geschäftsmodell am Aufbauen ist in diesem Bereich. Wir reden über die verschiedenen Arbeitsformen der Zukunft. Welche Herausforderungen werden da für uns zukommen? Und welche Art von Führung braucht es? Und wir möchten auch wissen, ob man in Zukunft nur noch per Zoom in der Unterhose und mit dem Jacket arbeitet. Wir freuen uns auf Ihre Publikumsfragen. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Das Jahr war für uns ein Experiment, das funktioniert hat. Wir freuen uns auf die 10. Folge dann im Januar und wünschen dann eine ganz schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.